Werbung.
Kuhmilchallergie, die häufigste Nahrungsmittelallergie bei Säuglingen. Unspezifische Symptome wie Blähungen oder Ausschlag machen die Diagnose zur Herausforderung. Wie erkennen Sie die Allergie frühzeitig und welche Spezialnahrung ist die richtige, wenn Stillen nicht möglich ist? Antworten gibt's in der neuen Podcast-Folge Kuhmilchallergie meets Gastroenterologie von O-Ton Pädiatrie mit Dr. Axel Enninger, Kindergastroenterologe und Experte für Kuhmilchallergie. Jetzt reinhören und praxisnahe Tipps für Ihre tägliche Arbeit erhalten. Unterstützt von Nestle Health Science.
Alzheimer ist natürlich nach wie vor nicht heilbar. Allerdings gibt es mittlerweile kausale Therapien für frühe Stadien. Jetzt haben es die Alzheimer-Antikörper auch in die neue, aktualisierte S3-Leitlinie Demenzen geschafft. Was hier empfohlen wird und mit welchen anderen Neuerungen die Leitlinie aufwartet, erfahrt ihr in unserer heutigen Folge.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau und heute ist Dienstag, der 21. April 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Es geht also um Veränderungen bei der Behandlung der Demenz. Dazu gibt's eine Living Guideline, die im März aktualisiert worden ist. Und über die haben wir mit Lutz Fröhlich gesprochen. Er ist Psychiater und arbeitet am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Außerdem ist er Teil des AutorInnen-Teams der neuen Leitlinie, hat insofern natürlich einen Bias, aber auch das Fachwissen. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Ende 2023 gab es in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz. Man geht geschätzt von einem weiteren Anstieg dieser Zahl aus. 2,6 bis 3,3 Millionen Menschen sollen in Deutschland bis zum Jahr 2060 mit Demenzen kämpfen müssen. Das liegt unter anderem daran, dass die geburtenstarken Jahrgänge in diese Altersgrößenordnung kommen und gleichzeitig die Lebenserwartung immer weiter ansteigt. Als kausale Therapie sind für frühe Stadien der Demenz mittlerweile monoklonale Antikörper zugelassen, Lecanemab und Donanemab, die beide eine EU-Zulassung haben. Laut den Studien lässt sich das Fortschreiten der Erkrankung durch die Antikörpertherapien um etwa ein Drittel verlangsamen. Und jetzt haben es diese Antikörpertherapien auch in die deutsche S3-Leitlinie zur Demenz geschafft. Der Einsatz von Lecanemab oder Donanemab wird empfohlen bei PatientInnen mit der klinisch gesicherten Diagnose einer leichten kognitiven Störung oder einer leichten Alzheimer-Demenz. Nach sorgfältiger Aufklärung sollen diese Antikörper dann gegeben werden können. Und es gibt eine weitere Voraussetzung, es muss ein Gentest durchgeführt werden. Darin wird nach dem Nachweis einer amyloiden Pathologie gesucht. Die Betroffenen dürfen keine zwei Kopien des Alzheimer-Risikogens APOE-ETA-4 aufweisen. Denn wer dieses APOE-ETA-4-Allel trägt, der hat ein erhöhtes Risiko für eine sogenannte therapieassoziierte ARIA. Jetzt wird's ganz kryptisch. ARIA ist ein Akronym, das steht für die Beschreibung dessen, was passiert. Amyloid-Related Imaging Abnormalities. Also, das heißt, da fallen dann in der Bildgebung Abnormalitäten auf. Und deswegen gilt diese ETA-4-Homozygotie gegenwärtig als Ausschlusskriterium für die Anwendung der gegen das Beta-Amyloid gerichteten Therapien. Wir haben über diese ARIA, die Amyloid-Related Imaging Abnormalities, hier bei einer Dosis Wissen tatsächlich schon mal gesprochen. Das Ganze ist aber fast 3 Jahre her. Wenn ihr euch die Folge vom 5. Mai 2023 nochmal anhören wollt, falls euch das Thema detailliert interessiert, dann ist das unsere Empfehlung. Jetzt muss man sagen, dass dieser Ausschluss von Menschen, die homozygot APOETA-4-Allele tragen, nur schwach formuliert ist. Wir wollten von Lutz Fröhlich die Hintergründe wissen. Er sagt, unsere Empfehlungsstärke ist nur wegen der noch geringen Umsetzung in der klinischen Versorgung schwächer. Wir können nämlich noch nicht davon ausgehen, dass sich die Antikörpertherapie in naher Zukunft zum Standard of Care für die Population mit der Indikation entwickeln wird. Das heißt, diese Empfehlung ist durchaus strittig. Seit der Veröffentlichung dieses Leitlinien-Updates sind tatsächlich auch schon wieder ein paar Dinge passiert. In der vergangenen Woche ist zum Beispiel ein Cochrane-Review veröffentlicht worden, der zu dem Ergebnis kommt, dass die Antikörper bestenfalls einen kleinen Effekt bei der Therapie der Demenz haben. Auch der gemeinsame Bundesausschuss sieht sowohl für Lecanemab als auch für Donanemab keinen Zusatznutzen. Das heißt nichts anderes, als dass diese Antikörper auch wieder vom deutschen Markt verschwinden könnten. Denn diese Beurteilung gerade durch den gemeinsamen Bundesausschuss, die könnte dazu führen, dass der Preis, den die Hersteller von den gesetzlichen Krankenkassen verlangen können, nur einen Bruchteil dessen betragen würde, was die Hersteller aktuell verlangen wollen. So viel zu den Antikörpern. Es gibt in dieser Leitlinie noch einen anderen Aspekt, der auch heiß diskutiert wird. Das ist die Ultraschallpulsstimulation. Und da lautet die neue Empfehlung, dass eine transkranielle Ultraschallpulsstimulation bei leichter kognitiver Störung oder leichter Alzheimer-Demenz nicht empfohlen wird. Das wird mit der Wirkungslosigkeit der Therapie begründet. Lutz Fröhlich sagt dazu, es gibt nämlich hierzu gar keine vernünftigen Studien. Die meisten Studien sind kleinste Fallserien mit wenigen Probanden. Das heißt nicht, dass euch das in der Praxis nicht begegnet. Wie gesagt, heiß diskutiert, aber ohne Evidenz. Das ist bei den Antikörpern anders, da gibt's die Evidenz. Da ist die Frage, wie weit trägt die und was heißt das dann für die Praxis tatsächlich? Und ganz zum Schluss, es gibt auch noch eine geänderte Empfehlung bei agitiertem oder aggressivem Verhalten der Patientinnen und Patienten. Da empfiehlt die Leitlinie nun schwach bei pharmakologisch behandlungsbedürftigem, agitiertem oder aggressivem Verhalten Risperidon als erste Wahl oder Haloperidol als zweite Wahl zeitlich begrenzt einzusetzen. Dazu sagt Lutz Fröhlich, die ursprüngliche Empfehlung war etwas weiter gefasst. Der Grund? Die Versorgungsrealität in Deutschland zeigt, dass auch niedrigpotente Neuroleptika wie Quetiapin verordnet werden. Und deshalb hat man sie früher in die Leitlinie mit aufgenommen. Das haben wir in der aktualisierten Form strenger gefasst, weil letztlich die Gefährdungssituation durch die Nebenwirkungen der Neuroleptika als hoch einzuschätzen ist. Insofern empfehlen wir nur solche Medikamente, die bei der allgemein schwachen Datenlage wirklich eine belegte Wirksamkeit haben. Wir finden vor allem spannend, wie es mit der Antikörpertherapie weitergeht und bleiben da für euch natürlich dran. Das werdet ihr bei Ne Dosis Wissen erfahren, sobald sich da wieder etwas tut. Das war Ne Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann sagt jetzt einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, die uns noch nicht hören, damit auch die künftig gut informiert aufstehen. Danke, dass ihr Ne Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.